Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Ich bin einfach nur froh, dass ich die letzte Woche überlebt habe. Das hat mir kurz vor dieser Sendung die ukrainische Journalistin Karina Beigelzimmer erzählt. Und dieser sehr persönliche Satz allein sagt ja schon viel aus über die Lage in ihrer Heimat Odessa. Weitere Schilderungen von dort gibt es gleich hier in Europa heute. Außerdem geht es in dieser Sendung um die Drogenproblematik in Belgien und um mutmaßliche Machenschaften der Regierung in Kroatien, wo es nun Neuwahlen geben soll. In Russland lässt sich Wladimir Putin ab heute als Präsident wiederwählen. Die deutsche Politik, die debattiert weiter über Taurus. Frankreichs Staatschef Macron, der erneuert seine Gedankenspiele über Bodentruppen. Und das Interview des Papstes über weiße Fahnenverhandlungen oder eine mögliche Kapitulation von Kiew, das schlägt weiter hohe Wellen. Viel los also rund um die Ukraine. Und währenddessen geht in der Ukraine der Krieg unvermindert weiter. Besonders betroffen bleibt unter anderem die Region rund um die Hafenstadt Odessa im Süden des Landes. Dort war kürzlich der griechische Ministerpräsident Mitsotakis zu Besuch und bekam einen russischen Angriff hautnah mit.
Präsident Zelensky und seine Mitarbeiter führten uns durch den Hafen. Wir hörten die Sirenen und kurz darauf, als wir in unsere Autos stiegen, hörten wir eine große Explosion. Ich denke, das ist für uns die eindringlichste Erinnerung daran, dass hier ein echter Krieg herrscht, jeden Tag.
Und über diesen Kriegsalltag in Odessa habe ich kurz vor dieser Sendung mit Karina Beigelzimmer gesprochen. Die freie Journalistin und Lehrerin schildert uns freitags regelmäßig ihre Beobachtungen aus der Ukraine. Frau Beigelzimmer, wie haben Sie denn persönlich die letzten Wochen in Odessa erlebt?
Sie haben gerade über den griechischen Ministerpräsidenten gesprochen. Ich war auch im Zentrum der Stadt, als Odessa mit Raketen beschossen worden ist und habe mir überlegt, wo ich mich verstecken kann. Aber nur ein paar Minuten später habe ich dann eine so schreckliche Explosion erlebt, bin gestürzt. Ich bin aber unverletzt geblieben. Im Hafengebiet jedoch sind 5 Menschen ums Leben gekommen. Die letzten Wochen waren für unsere Region überhaupt so schwer wie noch nie zuvor. Fliegeralarme, Drohnen, Raketenangriffe hatten wir auch früher, aber manchmal einmal, zweimal, dreimal pro Woche. Jetzt haben wir sie fast jeden Tag, manchmal mehrmals pro Tag, und viele Leute verbringen jetzt Nächte im Schutzkeller. Die Angst wächst, da wir die verheerenden Folgen dieser Angriffe sehen. Zerstörte oder schwer beschädigte Häuser, Verletzte und leider auch Tote, darunter kleine Kinder, wie zum Beispiel vor kurzem im Wohnhaus am Stadtrand. Es befindet sich nicht am Hafen oder nicht in der Nähe eines Militärbasis. Und die Situation ist wirklich belastend.
Sie arbeiten nicht nur als Journalistin, sondern auch als Lehrerin. Unter anderem unterrichten Sie Deutsch. Und daher haben Sie ja auch besonders im Blick, was der Krieg für Kinder und für Jugendliche bedeutet. Wie gehen die denn mit der gerade besonders angespannten Lage um?
Einige ziehen sich emotional zurück, während andere den Wunsch haben, über ihre Sorgen zu sprechen. Und das ist normal. Viele klagen über Angstzustände und Schlafstörungen. Sie können sich dann auch nicht mehr konzentrieren. Und am 13. März, vorgestern, haben die schriftlichen Prüfungen zum deutschen Sprachdiplom DSD1 weltweit auf der nördlichen Halbkugel stattgefunden, auch in der Ukraine. Aber früher morgen, etwa eine Stunde vor der Prüfung, als die Schüler noch zu Hause waren, haben wir eine Warnung von Raketenangriffen erhalten. Und meine Schüler waren verzweifelt, da sie viele Jahre auf diesen Tag gewartet hatten. Aber glücklicherweise wurde die Rakete von unserer Luftverteidigung abgefangen. Die Schüler sind dann sehr schnell in die Schule gegangen oder gelaufen. Und die Prüfung konnte um 9 Uhr, pünktlich um 9 Uhr, im Schutzkeller stattfinden.
Dennoch ist es natürlich eine maximal erschwerte Bedingung, wenn man eine Sprachprüfung im Luftschutzkeller abhalten muss. Frau Beigelzimmer, weiten wir den Blick noch mal ein bisschen weiter in die Gesellschaft auf das Thema Hilfsbereitschaft. Das haben wir ja immer wieder gehört und auch schon hier im Programm mit Ihnen besprochen, dass sich die Menschen gegenseitig unterstützen, soweit sie können. Aber jetzt ist meine Frage, wie sehr das leidet gerade in Odessa unter der aktuellen Situation, wenn ja offenbar immer mehr Leute selber betroffen sind. Wie groß ist da noch die Hilfsbereitschaft untereinander?
Ja, nach schweren Raketen- und Drohnenangriffen, bei denen zum Beispiel Menschen verletzt oder getötet werden, habe ich immer das Gefühl, dass die ganze Stadt helfen will, auch wenn viele Leute selbst finanzielle Schwierigkeiten haben, weil viele die Arbeit verloren haben. Aber trotzdem wird Essen und Kleidung gesammelt, Geld wird gespendet und auch Geschäftsleute helfen. Vor ein paar Tagen hat der Bauunternehmer Juri Degas dem Jungen eine Wohnung geschenkt. Sein Haus wurde bei einem Raketenangriff Anfang März zerstört und der Junge hat seine Mutter, seinen Stiefvater und drei kleine Geschwister verloren. Und das ist nur ein kleines Beispiel.
Die Region Odessa, die steht ja schon länger im Zentrum der russischen Angriffe. Und Sie sagen, das ist in letzter Zeit mehr geworden. Aber haben sich die Angriffe denn auch von der Art und Weise her verändert? Gelten sie zum Beispiel anderen Zielen oder ist aus ukrainischer Sicht eine andere Strategie von Russland erkennbar?
Natalia Humeniuk, die Sprecherin des Pressezentrums des Operationskommandos Süd, sie hat erklärt, in letzter Zeit nutzt der Feind die neue Taktik, um die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, indem er Drohnen in Wohngebieten einsetzt. Und diese Taktik zielt auch darauf ab, die Arbeit der ukrainischen Luftverteidigungskräfte zu behindern, da es sehr schwierig ist, Drohnen abzuschießen, wenn sich Hochhäuser mit Menschen in der Nähe befinden. Es gibt noch ein Problem. Laut Frau Humeniuk führen die Besatzer Aufklärungsoperationen durch und messen die Bereitschaft der Luftabwehrsysteme durch den Abschuss von Raketen in der Region Odessa. Und ihre Aktionen deuten darauf hin, dass sie sich auf weitere große Angriffe vorbereiten.
Frau Bergelzimmer, zum Abschluss unseres Gespräches würde ich gerne noch mal auf eine Sache zu sprechen kommen, die ich in der Anmoderation schon erwähnt habe. Der Papst hat ja in dieser sehr schwierigen Phase für die Ukraine ein Interview gegeben, das man so verstehen konnte, als fordere er die Ukraine zur Aufgabe auf, mindestens aber zu Verhandlungen. Stichwort, das da gefallen ist, war die weiße Fahne. Was sind denn dazu Ihre Beobachtungen? Sind die Menschen in der Ukraine darüber empört? Durchweg? Oder gibt es auch welche, die sagen, dass der Papst vielleicht auch ein bisschen etwas Wahres gesagt haben könnte?
Es gibt sicherlich einige, die denken, dass der Papst recht hatte, aber die überwiegende Mehrheit der Ukrainer, mit denen ich gesprochen habe, sieht diese Äußerung als eine Beleidigung für das gesamte Volk, als eine Ohrfeige und es gab enttäuschende und sogar wütende Reaktionen und mit solchen Aussagen spielt der Papst jetzt einfach dem Präsidenten Russland in die Hände. Ein bekanntes Zitat lautet, du kannst nicht mit jemandem über Frieden verhandeln, der gekommen ist, um dich zu töten. Und das passt sehr gut zu unserer Situation.
Carina Beigelzimmer, Journalistin und Lehrerin in Odessa, hat uns ihre Eindrücke aus dem Krieg in der Ukraine geschildert. Geht es um mutmaßliche Korruption in der Politik oder eine vermeintlich nicht unabhängige Justiz, dann richtet sich der europäische Blick häufig nach Ungarn. Mit Gründen natürlich, aber auch im Nachbarland Kroatien gibt es Entwicklungen, die kritisch gesehen werden. Dort wird Ministerpräsident Andrej Plenković vorgeworfen, sein Umfeld vor Korruptionsermittlungen schützen und unliebsame Medienberichterstattung verhindern zu wollen, unter anderem mit einem neuen Gesetz gegen Whistleblower. Es wurde gestern im Parlament beschlossen und dann löste sich die Volksvertretung nahezu einvernehmlich auf. Es gibt vorgezogene Neuwahlen in Kroatien. Kritiker sagen, Regierungschef Plenković will damit seine knappe Mehrheit retten, bevor es zu spät ist. Aber auch die Opposition hofft wohl, aus der Situation Profit ziehen zu können. Wolfgang Fichtel berichtet.
Kroatien ist das jüngste EU-Mitglied seit 2013, gehört inzwischen zum Schengen-Raum, hat den Euro, gehört also zur europäischen Familie. So sehen das auch die Bürgerinnen und Bürger. Aber was ist mit den Standards, auf die die Europäische Union bei den Beitrittskandidaten noch weiter südlich so viel Wert legt? Auf den Rang im internationalen Antikorruptionsindex, den Zustand des Rechtsstaats, Pressefreiheit. Daran muss gearbeitet werden, immer nicht nur in Kroatien. Aber aus Kroatien gibt es dazu schlechte Nachrichten und gute. Die schlechte Nachricht. Kurz bevor sich das Parlament aufgelöst hat, mit demokratisch großer Mehrheit, wurden noch ein paar Änderungen im Strafgesetz abgestimmt. Die sogenannte Lex AP, ein spöttischer Spitzname. AP steht für Andrej Plenković, das ist der noch regierende Ministerpräsident. Seine Partei, die HDZ mit der Rechts, muss um ihre Mehrheit fürchten. Vor der fälligen Neuwahl wurden jetzt noch schnell die Strafen für Whistleblower verschärft. Künftig bis zu 3 Jahre Gefängnis, wenn jemand nachweislich Details zum Beispiel aus Justizermittlungsakten an Journalisten durchsteckt. Das ist pauschal die schlechte Nachricht. Peča Grbin, der Oppositionsführer im aufgelösten kroatischen Parlament, wirft der HDZ-Regierungsfraktion vor, dadurch würden nur korrupte Staatsbedienstete geschützt. Dieses Gesetz vernebelt nur, will Diebstahl und Korruption verdecken. Ihr fragt uns, ob es uns nicht langsam langweilt, darüber zu reden, dass die regierende HDZ eine korrupte Partei sei. Wir tun das aber nicht aus Lust und Laune, sondern weil ihr von der HDZ uns täglich Stoff dafür liefert. Was die HDZ-Regierungsfraktion empört zurückweist. Hier der angesprochene Schelko Ritter Reiner. Sie von der Opposition lügen, hartnäckig, immer wieder. Und Sie glauben, dass Sie durch das ständige Wiederholen der Lügen die Bürger überzeugen würden, dass die Lügen wahr seien. Der Wahlkampf hat also schon begonnen, noch bevor ein Wahltermin überhaupt feststeht. Zurück zum Gesetz und zur pauschal guten Nachricht. Es hätte schlimmer kommen können, denn anfangs stand im Gesetzentwurf noch, dass auch Journalisten bestraft werden können, die solche durchgesteckten Informationen veröffentlichen. Das zog die Regierung zurück. Nach langen und lautstarken Protesten nicht nur der Opposition und der Journalistenverbände, sondern auch aus der Bevölkerung. Beobachter sagen, vor 10 Jahren wäre eine Regierung in Kroatien damit noch durchgekommen. Da habe sich doch etwas in Richtung EU-Standards bewegt. Mit Einschränkungen. Denn Strafandrohung gegen Whistleblower erschwert journalistische Recherchen trotzdem. Korruption ist weiter ein Problem. Ebenso wie die Weigerung des noch amtierenden Ministerpräsidenten Plenković, mit der Europäischen Staatsanwaltschaft uneingeschränkt zusammenzuarbeiten. Und die Wahl des neuen obersten Staatsanwalts in Kroatien, dem vorgehalten wird, nicht nur von kritischen Medien, zu viele korruptionsverdächtige Freunde zu haben. Auch im Europarat ist man der Meinung, es gäbe in Kroatien schon noch was zu tun. Auch wenn die Demokratiebaustelle im benachbarten Ungarn noch deutlich größer ist.
Eigentlich sollte die Parlamentswahl in Kroatien im Herbst stattfinden. Nun wird sie vorgezogen. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Möglich wäre frühestens Mitte April. Wolfgang Fichtel mit Sitz in Wien berichtete. Der Handel mit Kokain und Crack blüht. Drogenbanden liefern sich blutige Machtkämpfe auf offener Straße. Regelmäßig gibt es Razzien der Polizei. Und das alles mitten im politischen Herzen der Europäischen Union in Brüssel. Die eskalierenden Zustände in der belgischen Hauptstadt zeigen symptomatisch, wie groß das grenzüberschreitende Problem mit organisierter Kriminalität ist, die ihrerseits mit illegalen Drogen viel Geld macht in Europa. Nach neuesten Angaben der Polizeibehörde Europol sind es schätzungsweise gut 30 Milliarden Euro jährlich. Das Problem ist erkannt, an Lösungen wird gearbeitet. Die EU will zum Beispiel die Polizei in Ländern in Südamerika stärker unterstützen, damit von dort weniger Kokain nach Europa gelangt und unter anderem dann Belgien überschwemmt. Damit sind wir zurück in Brüssel. Was dort gegen die wachsende Drogenkriminalität unternommen wird, beobachtet Benedikt Kaninski.
In einem Park im Brüsseler Stadtteil Saint-Gilles sieht man die ersten Kirschblüten und die Vögel sind zu hören. Die naheliegende Einkaufsstraße ist gut besucht. Es ist schwer vorstellbar, dass nur wenige Meter weiter einer der zentralen Drogen-Hotspots in Brüssel liegt. Am zentralen Platz, dem Square Jacques Franc, stehen die Dealer auch am Vormittag schon herum. Vor ein paar Wochen eskalierte hier ein Streit. Die Behörden vermuten den Konflikt zweier Drogenclans. Gleich an zwei Tagen hintereinander gab es eine Schießerei auf offener Straße. Die Anwohner sind oft ratlos.
Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher. Wir haben wirklich Angst, auch um unsere Kinder, und lassen sie nicht mehr alleine raus. Und noch schlimmer ist, dass wir dadurch in unserer Freiheit eingeschränkt werden.
Hunderte Anwohner haben eine Online-Petition unterschrieben, in der ein schnelles Handeln der Behörden gefordert wird. Die Stadt versucht bisher neben mehr Polizeistreifen auch mit sogenannten Friedenswächtern für Ordnung zu sorgen. Sie sollen für die Menschen vor Ort ansprechbar sein und ein Gefühl der Sicherheit geben, heißt es von Seiten der Stadt Brüssel. Doch trotz dieser Maßnahmen seien die Dealer den Behörden immer einen Schritt voraus, erklärt dieser Anwohner.
Es gibt einen, der steht Schmiere, da an der Ecke und passt auf. Einer steht mitten auf dem Platz. Außerdem einen in der Nebenstraße direkt vor dem Apartment von meiner Frau. Und wenn die Polizeiautos dann angefahren kommen, telefonieren sie mit ihren Leuten und sagen, dass sie abhauen müssen.
Viertel wie Saint-Gilles, in denen der Drogenhandel zum Stadtbild gehört, gibt es in Brüssel noch einige mehr. Vor kurzem trafen sich deshalb die führenden Vertreter der Behörden und aus der Politik zur Tagung des Regionalen Sicherheitsrates. Brüssels Ministerpräsident Rudi Verfort erklärte dabei, dass man den Kampf gegen den Drogenhandel besser koordinieren müsse.
Die Idee ist, zunächst die Sicherheit und den friedlichen Charakter der Stadtviertel zu gewährleisten und wiederherzustellen. Es ist eine Arbeit, die nie ganz abgeschlossen sein wird. Wir wissen, dass hier Tonnen von Kokain in unserem Gebiet ankommen.
Der Drogenhandel sei kein migrantisches, sondern ein soziales Problem, sagt der Ministerpräsident. Die Behörden gehen davon aus, dass die Ware von Antwerpen aus nach Brüssel gebracht wird. Der Sicherheitsrat kündigte nun eine regionale Strategie an, die sich auf die unterschiedlichen Drogen-Hotspots der Stadt anwenden lassen soll. Lokale Taskforces werden gebildet, die für die jeweiligen Orte den Umgang mit der Drogenproblematik planen sollen. Konkrete Maßnahmen können dann zum Beispiel eine verstärkte Videoüberwachung, systematische Ausweiskontrollen oder Zugangsverbote an bestimmten Orten sein. Jürgen de Lanzherr, Polizeichef für den Süden Brüssels, sieht drei Kernaspekte für den lokalen Kampf gegen den Drogenhandel.
Einerseits geht es um die Sicherheit, wo wir in erster Linie natürlich auf die Polizei schauen. Das zweite sind die Personen, die wir in den Blick nehmen. Und das sind nicht nur die Dealer, sondern auch die Konsumenten und Kunden. Und die dritte Achse ist die Infrastruktur, zum Beispiel im Viertel Peterbus mit seinen Gebäuden und der Umgebung. Da wollen wir es für die Sicherheitskräfte einfacher machen und für die Banden schwieriger, dort zu operieren.
Vor allem die Jugendlichen seien in den betroffenen Vierteln gefährdet. Sie würden oft ausgenutzt, um die Drogen auf der Straße zu verkaufen und gingen damit jeden Tag das Risiko ein, im Bandenkrieg erschossen zu werden, erklärt der Polizeichef. Fraglich bleibt, ob die Polizei trotz dünner Personaldecke einen nachhaltigen Zugriff auf die Drogenszene in den betroffenen Vierteln bekommt und vor allem, wie die Drogenbanden auf den Druck durch die Behörden reagieren werden.
Strategien gegen organisierte Kriminalität in Belgien. Ein Beitrag war das aus Brüssel von Benedikt Kaninski. Mein Name ist Bastian Rudde. Danke für Ihr Interesse an Europa heute und einen schönen Freitag noch.